So, habt ihr 3 bis 5 Dinge in eurer Liste stehen? Merkt sie euch, ihr braucht sie noch. Jetzt müsst ihr sie nämlich sortieren in 2 Kategorien. Problematisch oder erfreulich oder einfacher positiv und negativ. Nehmt euch noch einen Augenblick Zeit und sortiert jetzt eure Punkte in das ist problematisch und das ist erfreulich oder das ist negativ, das ist gut. So, habt ihr sortiert? Wie sieht deine persönliche Bilanz aus? Hast du mehr positive oder mehr negative Punkte im Blick auf unsere Gemeinde? Egal, wie du die Gemeinde siehst, ob mehr positiv oder mehr problematisch, ich lade euch jetzt ein, diese Dinge, die ihr euch in eurem Kopf so gespeichert habt, jetzt notiert habt, nochmal anders zu betrachten, aus einer anderen Perspektive, so wie es der Apostel Paulus gemacht hat. Paulus hat lange über seine Gemeinde in Korinth nachgedacht. Er hat diese Gemeinde gegründet und aufgebaut. 1,5 Jahre hat Paulus in Korinth gewirkt. Er hat diese Gemeinde weiter aus der Ferne begleitet durch Briefe. Und einen Brief hat er schon geschrieben, der ist uns leider nicht mehr überliefert. Und jetzt ist Paulus dran, den nächsten Brief zu schreiben. Das ist für uns der 1. Korintherbrief. Und Paulus hat einige Dinge im Blick, so wie ihr auch jetzt einige Dinge im Kopf habt, wenn er an die Korinther denkt. Und das sind einige Dinge oder viele Dinge in dieser Kategorie problematisch. Ich nenne mal einige. Es gab Streitigkeiten in der Gemeinde. Und diese Streitereien führten so weit, dass es innerhalb der Gemeinde zu Spaltungen kam. Man hat Missionare und geistliche Leiter und Lehrer gegeneinander ausgespielt. Es kam sogar zu einem gewissen Personenkult. Die einen, die waren Fans von Paulus. Die anderen waren Fans von Petrus. Andere haben gesagt, ich bin einfach nur Christ, ich gehöre zu keinem. Die Gottesdienste arteten manchmal ein richtiges Sauf- und Fressgelage aus. Man hat damals Gottesdienst gefeiert, indem man zusammen gegessen hat. Und dann ging das ins Abendmahl über. Und häufig war es so, dass sie dann, wenn es ans Abendmahl ging, schon betrunken waren, vollgefressen und betrunken. Und dann kamen andere, die Sklaven kamen später, weil die länger arbeiten mussten. Und die saßen dann hungrig am Tisch, während die anderen schon einen sitzen hatten. Es gab Blähungen in der Gemeinde. Das hat jetzt aber nichts mit diesen üppigen Fressgelagen zu tun, sondern Paulus schreibt von geistlichen Blähungen. Es gab Gemeindeglieder, die haben sich besonders geistlich aufgebläht. Sie fühlten sich anderen geistlich überlegen auf einer höheren geistlichen Stufe. Das wiederum hat in anderen Neid geweckt, die sich dann auch wiederum geistlich aufgepumpt haben, um besser dazustehen. So kam es zu einem fröhlichen Wettpumpen. Einige glaubten nicht an die leibliche Auferstehung. Das kann man sich kaum vorstellen. Wie kann man nicht an die Auferstehung glauben? Ist ja unsere zentrale Hoffnung. Natürlich glaubten sie an die Auferstehung, aber sie glaubten nicht an eine leibliche Auferstehung. Sie dachten, wir werden nur irgendwie als Geistwesen dann das rum existieren. Auf der anderen Seite gab es Leute, die sehr fragwürdig, äußerst fragwürdig lebten. Einige Gemeindeglieder gingen selbstverständlich ins Bordell. Und einer, der hat es ganz toll getrieben, der hatte ein Verhältnis mit seiner Stiefmutter. Und was Paulus besonders daran schockierte, war, das hat man toleriert. Das hat keinen so richtig aufgeregt. Aber trotz dieser Toleranz auf der einen Seite hat sich ein sehr rücksichtsloser Umgang in der Gemeinde eingebürgert. Das führte teilweise so weit, dass Leute, die im Konflikt miteinander waren, sich vor Gericht gezogen hatten. Also sie sind also vor weltliche Gerichte gezogen mit ihren Streitereien. Aber insgesamt hielten sie sich für eine Modellgemeinde, eine vorbildliche Gemeinde, Mustergemeinde. Also Paulus hatte, als er an seine Korinther dachte, so einiges im Kopf und vor allem vieles auf der Negativliste. Und vielleicht lag es auch so stichpunktartig schon auf seinem Schreibtisch, wo er sich gedacht hat, so Korinther, und jetzt muss ich euch mal was schreiben. Und diesen Brief begann er dann so. Paulus, berufener Apostel Christi, Jesu durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, es war also sein Freund und Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Das sind wir schon, finde ich spannend. Ihres und unseres Herrn. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Habt ihr das wahrgenommen gerade eben, was Paulus zu denen schreibt? Diese problematische und moralisch äußerst fragwürdige Gemeinde ist die Gemeinde Gottes in Korinth. Trotz dieser negativen Dinge ist diese Gemeinde, sind diese Menschen durch Christus geheiligt. Es sind berufene Heilige. Das heißt, wenn man das jetzt mal konsequent weiterdenkt, da gingen Heilige ins Bordell. Und in Christus Geheiligte haben miteinander gestritten wie die Kesselflicker, haben sich gegenseitig vor Gericht gezerrt. Es ist bemerkenswert, wie Paulus diese Gemeinde sieht. Obwohl vieles in dieser Gemeinde im Argen liegt, sind sie durch Christus, durch den Glauben an seinem Tod am Kreuz geheiligt. Und dadurch sind sie Heilige. Heilige sind also nicht Leute, die moralisch besonders rein sind oder auf einer gewissen Stufe der Vervollkommnung angekommen sind, sondern Heilige sind Leute, die durch den Tod von Jesu am Kreuz mit Gott versöhnt sind und dadurch wieder in der Gemeinschaft mit Gott leben können. Heilig heißt ja zu Gott gehörend. Und man wird heilig, indem Gott uns mit sich versöhnt und zu sich ruft. Das sind Heilige. Auch wenn vieles und trotzdem, obwohl vieles in ihrem Leben nicht in Ordnung ist. Und es kommt noch krasser, was Paulus dann weiter über diese komischen Heiligen schreibt. Im 1. Korinther 1, dann die Verse 4 bis 9. Ich danke meinem Gott allerzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Der letzte Satz macht nochmal deutlich, warum die Korinther heilig sind. Weil sie nämlich in die Gemeinschaft mit Christus gerufen sind. Das macht heilig. Heilig ist zu Gott gehörig. Wer in der Gemeinschaft mit Christus lebt, der ist heilig. Und er bleibt auch darin, weil Gott treu ist. Das ist die Zusage. Jetzt könnte man sagen, na gut, das ist ein antiker Brief und der Paulus macht es, wie so üblich ist, ein Briefanfang fängt man in der Antike und auch heute erstmal so höflicher und anständig. Also, das heißt, Paulus hält sich hier an die antiken Briefregeln und beginnt erstmal mit was Positivem. Aber selbst wenn das so wäre, würde man sagen, naja, da trägst du jetzt aber ganz schön dick auf, lieber Paulus. Nein, es ist nicht so. Paulus hält sich nicht an die Regeln der antiken Briefform. Wir kennen auch den Galaterbrief. Also in den anderen Briefen ist das auch so. Am Anfang kommt das Positive. Aber es gibt auch andere Briefe. Der Galaterbrief zum Beispiel hat keinen positiven Vorspann. Da geht's gleich zur Sache. Ihr habt euch vom Evangelium abgewendet. Und während es hier in Vers 9 an die Korinther heißt, ihr seid berufen in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, schreibt er in Vers 9 im Galaterbrief, verflucht ist, wer ein anderes Evangelium verkündigt. Bei den Galatern wurde ein gesetzliches Evangelium verkündigt. Die Galater meinten, sie müssten besonders gut sein moralisch, um heilig zu sein, um richtig gläubig zu sein. Und dafür hat Paulus nicht das Geringste übrig, weil das nicht dem Evangelium entspricht. Daher hat er verflucht. Also an Vers 9 im Korintherbrief sagt er, ihr seid in die Gemeinschaft mit Christus berufen und in Vers 9 an die Galater sagt er, ihr seid verflucht. Für die unmoralisch aufgeblasenen und rücksichtslosen Korinther dagegen dankt Paulus alle Zeit bei Gott. Und Paulus schreibt hier nicht als kluger Pädagoge, um sozusagen die Korinther erstmal zu gewinnen, um sie nachher umso schärfer zu kritisieren. Kann man ja auch machen, ne? Erstmal ein bisschen Honig ums Maul schmieren und dann so richtig mal eine reinhauen. Nein, Paulus schreibt hier nicht als Pädagoge, er schreibt als Prophet. Paulus ist ein Gesandter Gottes, ein Apostel, ein Prophet. Und er schreibt im Namen und im Auftrag Gottes. Und das macht diese Briefe so außergewöhnlich und zeitlos gültig auch für uns. Wir sehen hier eine prophetische Sicht auf die Gemeinde, keine pädagogische. Und bei allem, was problematisch ist in diesem Brief und was noch anzusprechen ist, trotz alledem dankt Paulus für Gott. Und da müssen wir jetzt genau hinschauen. Paulus dankt nicht für die Korinther. Er dankt für Gott. Er dankt für Gottes Gnade an den Korinthern. Das ist das Besondere. Bei allen Schwierigkeiten in dieser Gemeinde gilt zunächst einmal Gottes Gnade. Gott ist gnädig. Gott ist gnädig durch seinen Sohn Jesus Christus. Gott ist nicht gnädig, weil er halt ein Auge zudrückt und weil er als liebe Gott schließlich immer gnädig zu sein hat. Nein, Gott ist gnädig den Korinthern, weil die Schuld der Korinther am Kreuz gesühnt ist. Und dafür dankt Paulus. Paulus dankt für die Gnade, die Gott den Korinthern gegeben hat. Paulus dankt, weil Gott Männern gnädig ist, die regelmäßig ins Bordell gehen. Paulus dankt, weil Gott auch diesen Mann gnädig ist, der mit seiner Stiefmutter schläft. Das heißt jetzt aber nicht, dass Paulus das alles so stehen lässt. Dieser Mann, der mit seiner Stiefmutter schlief, wurde dann aus der Gemeinde ausgeschlossen. Aber trotzdem gilt auch für diesen Mann, Gott ist dir gnädig. Und so sollten auch wir unsere Gemeinde sehen. Bei allem, was negativ ist, was nicht gut ist, trotz alledem gilt für uns auch, Gott ist gnädig mit uns. Er ist gnädig mit uns, weil er alles Negative am Kreuz bezahlt hat. Und so sollten auch wir für Gottes Gnade danken. Und das wollen wir jetzt auch konkret tun. Paulus hatte ganz konkrete Leute vor Augen, als er diesen Brief geschrieben hat. Vielleicht die Männer, die ins Bordell gingen, oder rücksichtslose Frauen. Und er dankt nicht für diese Leute. Und das müssen wir auch nicht machen. Er dankt Gott, dass Gott diesen Leuten trotz alledem gnädig ist. Und das probieren wir jetzt mal aus und werden merken, das könnte uns verändern. Wir nehmen uns jetzt einen Moment Zeit und denken wieder an unsere Punkte von der Gemeinde. Nehmen diese negativen Punkte vom Anfang und dank Gott, dass er trotzdem gnädig ist. Oder denk an konkrete Menschen, die dir Sorgen oder vielleicht Probleme machen. Und dann danke Gott dafür, muss nicht für diese Menschen danken, aber du danke Gott dafür, dass er diesen Menschen gnädig ist. Dazu nehmen wir jetzt uns wieder einen Moment Zeit und danken Gott in der Stille, dass er gnädig mit uns ist. Wie ist es euch ergangen beim Beten, beim Danken für die Gnade trotz diesen problematischen Dingen? Hat sich dadurch bei euch etwas verändert? Seht ihr die Dinge dann anders? Wie seht ihr jetzt einzelne Menschen? Paulus kannte die Defizite der Korinther ganz genau, aber er hat zunächst Gott dafür gedankt, dass er den Korinthern gnädig ist. Und für den Reichtum in der Gemeinde, Vers 5. In ihm, in Christus, seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis. Paulus sah den Reichtum in der Gemeinde und da gab es viel zu entdecken. Da gab es auch einen falschen Reichtum. In Kapitel 4 schreibt er zynisch, ihr seid reich. Damit meint er die Aufgeblähten, die sich mit besonderen Geisterfahrungen gerühmt hatten. Aber beim genauen Hinsehen war viel heiße Luft. Heiße Luft in neuen Schläuchen, habe ich mal gehört. Cooler Spruch. heiße Luft in neuen Schläuchen. Ist oft so, dass viel heiße Luft ist, ohne Substanz. Paulus dankt nicht für den menschlichen Reichtum, sondern für den Reichtum, den Christus schenkt. Und da gibt es viel. Die Korinther waren reich an Worten und reich an Erkenntnis. In der Gemeinde gab es Worte der Lehre, Worte der Ermahnung, Worte des Trostes, Worte der Weisheit, prophetische Worte. Es gab Worte des Lobpreises und des Danks in ihren Gebeten. Und dieser Reichtum an Worten kam jetzt nicht aus den Korinthern heraus, sondern aus Christus. Konkret kamen sie, wie sie heißt, aus dem Zeugnis von Christus. Und Paulus meint damit die Botschaft von Jesus Christus. Denn die Bibel, so wie wir sie heute haben, hatten sie damals noch nicht. Die hatten ja noch nicht so das Neue Testament, sondern es gab diese lebendigen Geschichten von Jesus, vielleicht einzelne Aufzeichnungen. Und diese Geschichten, diese Botschaft von Jesus war in der Gemeinde fest verwurzelt. Die hat man sich immer wieder erzählt und weitergegeben. Und aus dieser Botschaft, aus diesem Zeugnis von Christus kamen diese Worte. Das heißt, wir haben keine trockene Lehre, wir glauben nicht an Dogmen oder Wahrheiten, sondern wir glauben an eine Botschaft, an die Botschaft von Jesus Christus. Und es ist eine lebendige, faszinierende Botschaft. Und aus dieser Botschaft von Christus bekommen wir Erkenntnisse geschenkt. Das sind nicht unsere eigenen Gedanken. Diese Worte, von denen Paulus hier spricht, kommen nicht aus uns, sondern aus dieser Botschaft von Christus. Das heißt, wenn wir betend, fragend die Botschaft von Christus betrachten, und wir haben ja jetzt diese Botschaft im Neuen Testament, dann schenkt er uns Erkenntnis. In Christus heißt es, in Christus liegen alle Schätze der Erkenntnis. Das heißt, die Schätze liegen nicht in einer Lehre, die liegen nicht in Dogmen, sondern die Schätze liegen in einer Person, in Christus. Und die Person begegnet uns in seinem Wort. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann haben wir es mit einer Person zu tun, nicht mit einer Lehre. Und aus dieser Person, die zu uns spricht, kommen diese Worte. Trostworte, Weisheitsworte, Lehrworte, Dankworte, Lobpreisworte, Worte der Geisterunterscheidung, prophetische Worte. Und die Korinther hatten keinen Mangel an Gnadengaben, heißt es. Und damit meint Paulus Gaben, die der Heilige Geist Gläubigen schenkt. Jeder Gläubige hat den Heiligen Geist und hat dadurch auch mindestens eine Gabe geschenkt bekommen. Und davon schreibt Paulus dann in Kapitel 12 bis 14. Ich lese mal einige Sätze daraus, welche Gaben so da aufgeführt werden. Er schreibt, jeden von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Das ist die Gabe der Weisheitsrede oder Weisheitsworte. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem anderen schenkt er einen besonders großen Glauben. Dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann. Einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder ob ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Und dann heißt es weiter am Ende, Kapitel 12, Gott hat euch in den Leib Christi eingegliedert als Apostel, andere als Propheten, wieder andere als Lehrer, dann solche, die Wunder vollbringen und solche mit der Gabe der Heilung, solche, die anderen helfen, solche, die besondere Leitungsfähigkeiten haben und andere zur Zusammenarbeit bewegen und solche, die in anderen Sprachen sprechen können. Diese Gaben hat Gottes Geist in die Gemeinde in Korinth hineingelegt. Und auch in uns hat er Gaben hineingelegt, auch wir sind reich beschenkt. Etliche unter uns kennen ihre Gaben und setzen sie ein. Aber ich glaube, da gibt es noch viel mehr zu entdecken. Da ist noch viel mehr, was unter uns an Gaben, an Geistesgaben schlummert. Wir sind, ich glaube, reicher, als wir es denken. Und wir dürfen auch um diese Gaben bitten. Paulus fordert uns ja auch auf. Er sagt, strebt nach den größeren Gaben. Und da ist ein gewisser Widerspruch bei Paulus. Er sagt zunächst mal, alle Gaben sind gleich, weil sie alle von dem einen Gott kommen. Von daher, es gibt keine besseren und schlechten Gaben. Und dann sagt er aber trotzdem, strebt nach den größeren Gaben. Bemüht euch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt. Vor allem um die Gabe der Prophetie. Das hat mich mal so herausgefordert, wo er sagt, betet vor allem, kümmert euch, strebt um die Gabe der Prophetie, weil sie so wichtig ist. Wir sind reich an Gaben und ich glaube, wir können da noch viel, viel reicher werden unter uns. wenn wir nach diesen Gaben streben, wenn wir wirklich uns im Gebet danach ausstrecken und darum bitten. Und das dürfen wir, das sollen wir auch. Wir dürfen um ganz konkrete Gaben bitten. Kennst du deine Geistesgabe? Weißt du, welche Gabe der Heilige Geist dir persönlich gegeben hat? Bete darum, dass der Geist sie dir zeigt. Es gibt Gabentests, wo man das so ein bisschen ermitteln kann, wo es eine Spur kriegen könnte, wo könnte von mir eine Gabe liegen. Sprech mich an, wir haben solche Gabentests. Da kann man seiner Geistesgabe auf die Spur kommen. Betet aber darum und probiert sie einfach aus. Und wir sollen um besondere Geistesgaben bitten. Und dazu wollen wir jetzt auch einen Moment uns Zeit nehmen. Wenn du deine Gabe kennst, dann danke Gott in der Stille dafür. Und wenn dir Leute einfallen mit besonderen Gaben oder was sagst, da entdecke ich Gaben bei diesen Menschen, dann danke Gott dafür. Danke für die Gaben in unserer Gemeinde. Und wenn dir jetzt nichts einfällt, wo du für danken kannst, dann bitte Gott darum, dass er dir deine Gabe zeigt. Auch dafür wollen wir uns jetzt nochmal einen Moment Zeit nehmen, um für die Gaben in unserer Gemeinde zu danken und, wenn ihr das möchtet, auch dafür zu bitten, dass ihr mit Gaben beschenkt werdet. Reich beschenkt und ich glaube, wir sind noch reicher, als wir es denken. Lasst uns die Gaben entdecken. Paulus beschreibt hier noch einen merkwürdigen Zusammenhang in Vers 7. Ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel, das waren die Korinther, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Da ist ein interessanter Zusammenhang. Auf der einen Seite der Reichtum der Gaben und auf der anderen Seite sagt Paulus, ihr erwartet die Wiederkunft unseres Herrn. Das erinnert mich an das Gleichnis, was Jesus mal erzählt hatte von diesen anvertrauten Pfunden, Matthäus 25. Das sind drei Angestellte, die bekommen von ihrem Herrn viel Geld anvertraut, unterschiedliche Summen, je nach ihren Fähigkeiten. Und damit sollen sie jetzt wirtschaften und investieren und das Ganze vermehren, während der Herr weggeht. Und irgendwann kommt er zurück und dann verlangt er Rechenschaft von seinen Leuten. Und so verstehe ich das hier auch, wie Paulus da sagt, ihr seid reich an Gaben und ihr erwartet, dass der Herr wiederkommt. Und ihr dann sagen könnt, Herr, das ist geworden, das habe ich da draus gemacht. Das wünsche ich mir auch, dass wir so mit unseren Gaben wuchern und investieren, sie wirklich auch stark investieren, dass ganz viel draus entsteht. Die Korinther haben in die Gaben investiert und sie lebten in der Erwartung, dass der Herr wiederkommen wird. Jesus kommt wieder, lasst uns bis dahin unsere Gaben einsetzen. Und Jesus hat jeden von uns Gaben anvertraut. Lasst sie doch uns mutig einsetzen, ausprobieren, investieren. Und ich entdecke noch einen anderen Zusammenhang in dieser Spannung oder in diesem Gegenüber, Gabe und Erwartung. Das heißt, sie haben viele Gaben, reich an Gaben, aber sie erwarten noch das Vollkommene, wenn Jesus wiederkommt. Dieser Reichtum der Gaben darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir halt noch nicht im Himmel sind. Wenn Jesus sich offenbart, dann kommt das Vollkommene, dann wird offenbar, was wir wirklich sind. Und dann gibt es kein Leid und keinen Schmerz mehr. Es bleibt also eine gewisse Spannung übrig. Es gibt die Gabe der Heilung. Die gibt es auch unter uns. Wir haben vorhin schon gehört. Und die gab es auch in Korinth. Und da war wahrscheinlich kein Mangel an dieser Gabe. Aber trotzdem sind in Korinth Leute krank geworden und gestorben. Verkehrt wäre jetzt zu sagen, dann lasst uns das mit dieser Gabe der Heilung. Nein, lasst uns für diese Gabe beten und lasst uns diese Gabe weiterhin einsetzen und mutig im Namen Jesu heilen. Wir sollten diese Gabe einsetzen. Wir dürfen aus dem Reichtum dieser Gaben schöpfen, aber immer in dem Bewusstsein, das Vollkommene steht noch aus. Das Vollkommene kommt erst noch, wenn Christus kommt. Aber bis dahin sind wir festgehalten. Was für eine Zusage. Vers 8 und 9. Er wird euch festigen bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. So sah Paulus die Korinther mit ihren Problemen und mit ihren Sünden. Jesus macht sie fest. Er macht sie so fest, diese Korinther, und hält sie in seiner Gemeinschaft, trotz ihrer Sünden und ihrer Schwierigkeiten, dass, wenn er wiederkommt, sie untadelig vor ihm stehen. Was für eine Aussicht für eine Problemgemeinde. Und das gilt auch für uns. Das Gleiche gilt für uns. Wir werden einmal vor Jesus stehen. Und dann gibt's nichts an uns auszusetzen. Das ist die Gnade, für die Paulus so dankt. Wenn wir einmal vor Jesus stehen werden, dann gibt's an uns nichts auszusetzen. Nicht, weil wir uns so bemüht hätten oder weil wir vielleicht so gewissenhaft sind. Das hatten die Galater versucht. Und Paulus hat ihnen geschrieben, auf diesem Weg seid ihr verflucht. Wenn ihr meint, ihr müsst die Gebote halten, um dann tadellos vor Jesus dazustehen, ihr schafft das nicht. Nein, wir werden deshalb tadellos vor Jesus stehen, weil er an uns festhält, weil Gott treu ist. Und wir sind es ja schon. Wir sind tadellos in den Augen von Jesus. Auch wenn es wie bei den Korinthern unter uns noch manches und an uns persönlich noch manches auszusetzen gibt. In den Augen Jesus sind wir tadellos. Warum? Weil er alle Forderungen des Gesetzes für uns erfüllt hat. So sieht Gott uns. So sieht Christus uns. Er hat die Forderungen des Gesetzes für uns erfüllt. Es ist alles erfüllt. Und gleichzeitig hat er das, was uns von Gott trennt, diese Schuld auf sich genommen. In seinen Augen sind wir tadellos, rein, heilig, heißt es im ersten Kolosser 1. Wer das glaubt, dass Jesus für ihn alles erfüllt hat, die Forderungen der Gebote, und wer glaubt, dass Jesus für ihn die Strafe auf sich genommen hat, der steht tadellos vor Christus. Jetzt und wenn er wiederkommt, der muss keine Angst haben, wenn Christus wiederkommt oder wenn er nach dem Tod einmal vor Christus steht. Gott ist treu, auch wenn wir versagen. Er hält uns in der Gemeinschaft. Nicht wir müssen krampfhaft festhalten und hoffen, dass wir so lange festhalten, bis er wiederkommt. Er hält uns fest. Es liegt nicht an uns, es liegt an ihm. Und so dürfen und sollen wir uns sehen, wir uns selbst und uns als Gemeinde. Und so dürfen wir für Gottes Gnade danken. Und das wollen wir gleich nachher in der Gebetszeit dann auch tun. Amen.
Das ist das Lied, was wir jetzt als